Es gibt ein paar Gründe, warum jemand nicht an die Börse gehen will. Und wir wollen heute in dieser Podcast-Folge einmal darauf eingehen, warum diese Ängste, nicht am Aktienmarkt teilzunehmen, unbegründet sind. Wir haben uns den perfekten Experten dafür eingeladen, nämlich Daniel Baumgart. Und Daniel fokussiert sich vor allem eben auf Leute, die nebenberuflich sich mit Aktiengeld dazu verdienen wollen oder etwas für ihre Altersvorsorge tun wollen damit. Daniel, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Und du hast vorweggenommen, der Fokus, wir sollten nebenberuflich wirklich an der Börse tätig sein. Mehr braucht man auch gar nicht.
Und genau darauf wollen wir eingehen. Und zwar gibt es so 10 Punkte, die wir mal rausgearbeitet haben, warum jemand nicht an die Börse geht. Aber bevor wir darauf eingehen, wollen wir natürlich ganz kurz auch noch mal sagen, warum ist es so sinnvoll, auch als jemand, der vielleicht das nicht hauptberuflich macht, nicht hauptberuflicher Trader ist, trotzdem am Aktienmarkt teilzunehmen? Was sind so die wichtigsten Gründe aus deiner Sicht?
Also ich spreche dann hauptsächlich aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe ja eigentlich angefangen, um meine Rentenlücke zu schließen. Was ich immer wieder thematisiere, weil es halt in Deutschland ein großes Thema ist, die Lücke ist da. Und die Börse ist ein super Vehikel, wo man definitiv sein Geld vermehren kann, indem man sich an große Firmen, ja, teilhaben lässt, und sich an denen quasi einkauft. Voll unkompliziert ein Depot öffnen und schon kann man an den größten Firmen ja sich ein Stück vom Kuchen abholen und mitverdienen, wenn die guten Job machen.
Sag mal vielleicht ganz kurz, was ist so auch drin vom Kapital her und wie kann das sich auch auswirken auf mein aktuelles Berufsleben? Weil bei dir zum Beispiel ist es ja, glaube ich, so, du hast dann irgendwann reduziert mit der Arbeit. Wie wird das funktioniert?
Ja, wir haben ja unsere Fixkosten im Alltag und die sind eigentlich gedeckelt von unserem Einkommen. Und wenn jetzt jemand mal sagt, wenn er sagt, ja, will mehr für die Familie da sein oder ist jetzt so Mitte 40, so wie ich ja jetzt auch, und sagt, ich möchte mal kürzer treten und dann die berühmte 4-Tage-Woche. Entweder der Staat kann es finanzieren oder wir machen uns einen Plan und schauen einfach, was verdienen wir? Was würden wir denn verdienen, wenn wir nur 4 Tage in der Woche arbeiten, sprich ein Fünftel, 20% abziehen? Und wenn man das irgendwie ausgleichen kann, bei gleicher Lebensqualität, dann hat man ja schon seinen Plan aufgestellt.
Ja, wir haben auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wo wir da ein bisschen intensiver drauf eingegangen sind. Das können wir gerne hier verlinken. Aber jetzt soll es mehr darum gehen, was hält die Leute zurück? Und wir wollen so ein bisschen Mut machen, dass diese Gründe manchmal gar nicht wirkliche Probleme sind. Ne? Und da haben wir 10 Sachen uns rausgepickt und wir starten mal mit dem, was am einleuchtendsten ist, nämlich dem Angst vor Verlust. Also ich gehe nicht an die Börse, weil ich könnte ja mein Geld verlieren. Was erwiderst du da?
Wenn ich diese Aussage immer wieder höre, dann komme ich immer wieder mit derselben Aussage und sage, hey, du hast ja zwei Fälle. Einmal, du gehst nicht an die Börse, lässt dein Geld auf deinem Tagesgeldkonto liegen oder auf dem Girokonto. Da ist der Wertverlust garantiert. Das ist ja das größere Risiko, auch wenn die Zahl sich nicht verändert. Oder du gehst an die Börse, hast die Schwankungen. Davor hat ja jeder Deutsche oder fast jeder Deutsche Angst. Zum Glück nicht alle, aber viele halt. Aber wenn man das langfristig macht, nehmen wir mal einen ETF, ja, einen ETF-Sparplan. Wenn man kurzfristig schaut auf heute oder morgen, dann kann man keine Voraussage treffen, ob man Geld damit verdient. In einer Woche, da sind auch noch viele Schwankungen drin. Da kann es auch mal 10% Schwankungen oder auf ein halbes Jahr, da kann es auch mal um 50% schwanken, hoch oder runter. In beide Richtungen geht es natürlich auch. Aber dann gibt es auch verschiedene Graphen, auch im Internet, die man auch dann sehen kann. Es gibt immer so ein Graphendiagramm. Am Anfang schlägt es sehr stark aus. Aber im Laufe der Jahre wird dieser Ausschlag immer geringer, weil sich das ausmittelt. Und das pendelt sich, wenn man zum Beispiel den USA im S&P 500 ETF nimmt. Das pendelt sich dann auf einen Mittelwert von ungefähr 9% pro Jahr im Schnitt hin ein. Ja, da pendelt sich das ein und das ist dann so die typische Rendite, die man im Schnitt hat. Natürlich jedes Jahr unterschiedlich, aber das ist der Mittelwert. Und auf dem Tagesgeldkonto, da hast du zwar Zinsen, aber die sind ja auch nicht immer gleich. Wenn wir jetzt mal zurückdenken, vor 20 Jahren, da haben wir noch 4,7% Zinsen bekommen. Unsere Eltern haben noch mehr bekommen. Zwischenzeit hatten wir gar keine Zinsen mehr. Jetzt bekommen wir wieder 3, irgendwas Prozent. Da ist auch keine Rendite garantiert. Das blenden die meisten Leute auch aus. Und wenn man es also jetzt langfristig betrachtet, kann man schon damit rechnen und dann sind da eigentlich keine Schwankungen mehr drin und dann, sage ich mal, da ist auch kein Risiko mehr da.
Also unterm Strich kann man wahrscheinlich an der Stelle festhalten, wenn du Angst hast, dein Geld zu verlieren, dann gibt es Szenarien, in denen du es auf jeden Fall verlierst und es gibt Szenarien, in denen du es nur dann verlierst, wenn du nicht weißt, wie man es richtig macht. Wenn wir es jetzt aktuell einfach nur beispielsweise unter dem Kopfkissen liegen lassen, dann sieht es zwar nicht so aus, als würden wir es verlieren, aber wir verlieren es ja trotzdem aufgrund der Inflation. Es wird weniger wert und das ist garantiert. Wenn wir es in Aktien stecken, dann geht es ja nur darum, dass wir klüger sind als der Durchschnitt der Leute, die es in Aktien investieren. Das lernt man ja mit dir. Und dann habe ich eine höhere Chance, mein Geld sogar zu vermehren. Kann man es so ungefähr auf den Punkt bringen?
Ganz genau. Also unterm Kopfkissen verliert es an Wert. Wird zwar nicht weniger, aber es verliert an Wert. Und wenn du es in eine Firma steckst, die gut damit wirtschaftet, wird es jedes Jahr mehr wert. Und die Zahlen werden ja auch größer und dann sieht man es ja auch wenigstens.
Also ein bisschen kann man es vielleicht vergleichen mit, sagen wir mal, du hast in einem Supermarkt, in einem normalen, in den du einkaufen gehst, das sind 100 Wasserflaschen, 2 sind verseucht. Oder vielleicht sind auch 5 verseucht. Aber ist jetzt die Alternative dazu, kein Wasser mehr zu trinken? Wenn du kein Wasser trinkst, stirbst du auf jeden Fall. Wenn du die 5 Verseuchten trinkst, ja, ist auch ungesund, aber du kannst lernen, die 5 Verseuchten zu erkennen und die zu erkennen, die besonders klares Wasser haben, weil das einfach nach Prinzipien funktioniert. Und ich glaube, vielleicht kann man sich mit diesem Bild ein bisschen besser vorstellen. Ne?
Ja, das stimmt total. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Und vielleicht verrät dir auch jemand, dass du die verseuchten Flaschen daran erkennst, dass der Deckel nicht richtig zu war.
Zum Beispiel, sehr gut. Ja. Genau. Und dann erkenne ich das. Mhm. Ja, absolut. Ja. Okay, also diese Angst vor dem Verlust, sagen wir mal, die ist nicht unbegründet, aber das Geld gar nicht zu investieren, müsste die größte Angst sein und wir können lernen, das Risiko von Verlusten total zu minimieren. Ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt.
Genau. Und ich bin auch immer auf der Suche gewesen, ich will ja irgendwo investieren, wo ich einen Vorteil erkenne, den sogenannten Edge. Du musst immer in Werte investieren, wo du sagst, hier habe ich einen Vorteil, sprich, da ist schon im Aufwärtstrend oder eine bestimmte Chartformation ist da, die vielversprechend ist. Im Nachhinein weiß man, dass es dann meistens noch weitergeht in die eine Richtung. Und wenn man dann Ausschau hält nach solchen Kriterien, ist wie die angebrochene Wasserflasche, dann weiß man, das soll man vermeiden oder genau, ich suche eine Wasserflasche, die nicht geöffnet ist.
Ja, dann haben wir im Endeffekt auch schon die Konsequenz daraus, nämlich das Thema Wissen. Leute sagen, Börse ist super kompliziert. Wenn ich da starte, ich weiß einfach nichts. Ich werde da ganz sicherlich Fehler machen als Anfänger. Was antwortest du darauf?
Ja, viele Leute haben das Problem, dass sie oder viele Leute denken, da muss man sehr viel wissen. Ja, man muss gewisse Grundlagen kennen. Man muss wissen, wie ein Depot funktioniert. Man muss wissen, wie man eine Aktie sucht, wie man sie kauft, wie man sie verkauft. Wann ist eine gute Phase, ja, zu investieren? Wie funktioniert es mit Steuern? Ist natürlich super viel, aber das ist jetzt nichts, was man nicht lernen kann. Ja, man muss sich nur einfach damit beschäftigen und entweder man holt sich das mühselig selbst aus dem Internet, aus Büchern, aus Zeitschriften. Oder man hat jemanden, der einen an die Hand nimmt, so wie ich es auch in meinem Training immer mache, wo dann zu jedem Kapitel auch dann dementsprechend das Wissen aufbereitet ist und man dann nach ein paar Monaten eigentlich schon ziemlich fit ist und so sagt, eigentlich gar nicht so schwer, wie ich es immer so schön zu sagen pflege, es ist alles keine Raketenwissenschaft, denn jeder kann Börse. Das ist auch mein Credo, wo ich dann sage, wir sind alle gebildete Menschen. Und das Wissen, das kann man auch sich aneignen. Das ist jetzt keine Doktorarbeit, wo man da machen muss.
Und vielleicht an der Stelle auch In den meisten Fällen, musst du jetzt bestätigen, ob das auch bei Aktien so ist, das weiß ich nicht, aber in der Regel ist es so, es gibt 100% Wissen irgendwo. Man muss aber meistens nur einen kleinen Bruchteil davon wissen, die den größten Hebel haben. Und dann kann ich schon sehr viel erreichen. Beispiel, eine Expertin für Legasthenie, also die bringt Leuten bei, wie sie besser lesen und schreiben können. Die hat mir erzählt, du musst eigentlich nur 200 Wortbausteine können in der deutschen Sprache, dann kannst du, glaube ich, 85% aller Wörter richtig schreiben. Weil diese Bausteine sind immer gleich. Also sowas wie, keine Ahnung, Merk. Merk ist ein Baustein, ne? Das ist bemerken, anmerken, Anmerkung und so weiter. Und mit diesen Bausteinen kannst du dann zu 85% schon die deutsche Sprache. Und dann ist es nicht mehr so viel Wissen. Wie ist das denn beim Thema Börse?
Ja, das geht in die ziemlich selbe Richtung da. Bei der Börse gehst du auch hin. Am Anfang liest du alles, saugst alles auf in Schwamm. Bei mir genauso. Und da geht die Lernkurve nach oben. Und man merkt dann irgendwann mal, hey, du musst gar nicht so viel wissen, weil ich muss nur das und das anwenden. Und dann das, was du zu viel gelernt hast, kannst du quasi auch wieder vergessen und einfach nur noch anwenden. Und die ersten Erfolge kommen ja ziemlich schnell, wie du schon gesagt hast, nach dem Pareto-Gesetz, 20-80-Regel. Das kann man auch noch mal multiplizieren, hat man 20% von den 20%. Dann hat man dementsprechend noch mit dem kleinsten Wissen sogar schon einen Fortschrittseffekt, einen Lerneffekt, wo man sagt, wow, jetzt habe ich einiges verstanden. Und wenn du dann selbstbewusst bist und dann sagst, hey, das ist jetzt gar nicht so schwer, dann gehst du auch meistens den nächsten Schritt weiter. Es kommt immer darauf an, dass du einfach mal anfängst. Und wie du schon selber gesagt hast, man muss die Bausteine kennenlernen und dementsprechend dann einfach loslegen. Und dann eins nach dem anderen führt dann auch zum Erfolg.
Also das Thema Wissen ist auch, sollte kein Grund sein. Wissen kann man sich aneignen und es muss nicht zu viel sein. Dann sagen viele natürlich, ich bin berufstätig, ich habe Familie, ich habe keine Zeit, auch noch mich mit Börse zu beschäftigen. Und ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Ist das so?
Nein, eigentlich gar nicht. Weil wenn du mal jetzt dich ein paar Wochen, Monate damit beschäftigt hast, hat viel Zeit in Anspruch genommen, aber du hast immer noch weiter gearbeitet. Aber irgendwann mal läuft es in die Routine über, so wie ich es gerade vorher auch angedeutet habe. Und dann fokussierst du eigentlich nur noch auf das Notwendigste, um das am Leben zu halten. Wenn du einen ETF-Sparplan hast, musst du eigentlich gar nichts mehr machen. Das ist der Vorteil, aber du hast halt nur deine 8-9% pro Jahr. Ich mache sogenanntes Swing Trading. Ja, das heißt, ich suche jetzt eine Firma aus oder einen Korb von verschiedenen Firmen und tue den in mein Depot einkaufen. Ich weiß jetzt schon, wie ich jetzt einmal die Woche kurz in mein Depot schaue, wie in ein E-Mail-Postfach, ist irgendwas da, wo ich was tun muss? Wenn nicht, dann kann ich das alles beiseite schieben und dann schaue ich nächste Woche wieder drauf. Und so, dann tue ich in ein paar Monaten typischerweise die Werte wieder verkaufen, wenn sie nicht mehr meinen Kriterien entsprechen. Und das klingt jetzt wohl, glaube ich, auch nicht mehr nach so viel Aufwand, oder?
Nicht mehr so viel, ja. Also wie viele Stunden in der Woche würdest du sagen, als Anfänger braucht man?
Zum Reinkommen würde ich mal so sagen, schon so 3 Stunden pro Woche. Ja. Aber meistens ist es ja so, hat man was Neues entdeckt, dann verliert man sich in welchen Chartprogrammen und so. Da hat man auf einmal sehr viel Zeit investiert, natürlich viel gelernt, aber irgendwann mal lässt dieses Interesse auch nach und dann ist man auch nicht mehr der Anfänger und dann ist es vielleicht nur noch 1 Stunde pro Woche, irgendwann mal, wenn man es richtig gut gemacht hat, nur 1/4 Stunde pro Woche.
Okay, also das ist echt nicht viel. Dann haben wir das Thema Startkapital. Ja, ich habe nicht so viel Geld. Ich brauche doch bestimmt Tausende von Euros, damit ich an der Aktie beginnen kann. Wie sieht's da aus?
Natürlich wäre es immer schön, wenn man von den Eltern was geerbt hat oder was mitbekommen hat, ein 6-stelliges Portfolio über 100.000 Euro. Aber das haben die meisten ja nicht, sondern wenn sie jetzt Mitte 30 sind oder Anfang 20 oder Anfang 40, hat man schon so seine 30 oder 50.000 Euro gespart. Aber so muss man ja nicht anfangen. Wenn irgendjemand zu mir herkommt und sagt, hey, wie soll ich denn anfangen, dann sage ich, nimm dir einen ETF-Sparplan, tu da so viel reinsparen, wie du kannst. Nicht alles, was du kannst, sondern den Teil, wo du sagst, der tut mir nicht weh. Das können dann deine 200, 300, 400 Euro im Monat sein. Und du kannst so ein diversifiziertes Portfolio auch schon mal so anfangen. Du hast jetzt 500 Euro gespart, dann kaufst du die erste Aktie. Im nächsten Monat hast du wieder 500 Euro gespart, dann holst du die nächste Aktie. Und dann hast du nach einem Jahr schon 12 Werte. Mehr empfehle ich auch meistens nicht zu holen. Also 15, 20 Werte ist so das Maximum. Dann wird es schon viel Arbeit, das zu überblicken. Aber dann hast du schon nach einem Jahr ein schönes Portfolio. Die einen sind besser oder schlechter gelaufen. Und dann kannst du schon anfangen zu managen. Und das sollte eigentlich auch wirklich drin sein bei den meisten gut ausgebildeten Menschen, die dann sich was aufgebaut haben. Und da ist das Startkapital, also sage ich, du brauchst nicht so viel. Du brauchst nicht so viel Startkapital. Mit 500 Euro kannst du schon loslegen. Und wenn es weniger ist, mach halt einen ETF-Sparplan, bis du dann davon immer Einzelwerte kaufen kannst.
Also auch hier ist wieder nicht zu lange warten, nicht im Warten sterben, sondern einfach mal mit dem anfangen, was man hat. Und das wird ja dann mehr, wenn man es richtig macht.
Ja.
Dann haben wir das Thema Schwankungen im Markt, Wirtschaftskrisen. Ja, es gibt zurzeit so viel Unsicherheit. Da habe ich Angst, in den Aktienmarkt einzusteigen. Was sagst du da?
Wenn man Gründe sucht, um irgendwas nicht zu tun, findet man immer Gründe. Das liegt in der Natur des Menschen, ja, zu schauen, wo habe ich denn irgendwelche Risiken. Wenn man Gründe sucht, etwas zu tun, dann fokussiert man sich auf die Chancen und auf das, was man, ja, dass man es begründen kann, ich kann das jetzt machen. Und das muss man einfach mal ausblenden, weil es gibt immer irgendwelche Krisenherde oder andere Probleme, wo uns das Depot vielleicht stören könnten. Aber es gibt auch immer Chancen am Markt, wenn man nur richtig sucht. Und lieber am Anfang kriegt man mal eine Krise mit wenig Geld, dass man sagt, ich habe jetzt hier mal 20% oder 30% im Portfolio verloren, aber im langen Spiel, im Langfristgame, dort merkt man das gar nicht mehr. Das ist so, wie ich vorher auch dann den anderen Wert, die Schwankungsbreite, die geringer wird über die Jahre, dass sich das an einem bestimmten Punkt annähert, dann jede Krise geht mal vorbei. Das war schon immer so. Wie ich meinen schönen Spruch gehört habe, an der Börse, jede Krise ist neu, aber es reimt sich auf das Vergangene wieder. Das ist wie ein Reim beim Singen. Es ist nicht gleich, aber es klingt gleich. Und so ist jede Krise auch, egal ob es jetzt eine Corona-Krise war oder eine Finanzkrise, später irgendwann mal kommen neue Werte nach oben und die Krise ist auf einmal vorbei, wie wenn nichts gewesen wäre.
Und in jeder Krise gibt es auch immer Krisengewinner, weil das Geld, das verschwindet ja nicht. Es ist ja trotzdem noch irgendwo da. Und in der Krise es bar zu haben, ist in vielen Krisen auch nicht gerade sinnvoll. Also auch hier wieder die Frage der Alternativen. Ne? Wenn ich sage, ja, ich habe Angst vor Börsenkrisen, das wirkt sich meistens auch aufs Bargeld aus. Deswegen es bar zu haben, macht die Sache nicht besser.
Da haben wir in meinem Training, kann ich mal jetzt auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, da haben wir auch eine Marktampel. Wenn wir auf dem gleitenden 60-Wochen-Durchschnitt die Märkte sehen, dass da drunter fällt, dann ist die Ampel bei mir rot. Und dann schaue ich, welche Werte in meinem Depot sind in einem Abwärtstrend, die verkaufe ich dann strikt. Und die, wo noch weiter aufwärts laufen, die lasse ich weiter im Depot liegen und investiere erstmal nicht neu. Und dann kann in der Zwischenzeit kann ich ja auch Anleihen kaufen oder ich tue es auf ein Tagesgeldkonto, wo ich Zinsen dafür bekomme, bis die Marktampel wieder auf grün springt. Und dann kaufe ich wieder neu ein. Ja. Und Da kann ich einfach jede Woche einmal kurz draufschauen und sehe, rot oder grün, investieren ja oder nein. Und jede Krise, wie du schon gesagt hast, bringt auch wieder neue Chancen mit sich. Es sind meistens neue Firmen, die vorher nicht auf deinem Schirm waren. Nach Corona waren es Lieferdienste oder Online-Anbieter wie Riverside oder wie Zoom. Da, die haben auf einmal richtig gut abgeliefert und die sind jetzt aber auch wieder vorbei. So ändert sich auch der Markt andauernd. Und deswegen gar nicht so darauf fokussieren, hey, das ist eine Krise, ich will da gar nicht starten, sondern sagen, okay, wo kann ich jetzt investieren? Soll ich eher Zinsen mitnehmen, weil es gerade echt Regen ist? Oder ist gutes Wetter, kann ich voll losgehen und alles investieren?
Dann haben wir als nächsten Punkt das Vertrauen in Finanzinstitutionen. Das sind dann vielleicht auch solche Sachen wie, ja, da gibt's auch Leute, die im Insider wissen. Oder das ist doch eh alles nur Lug und Betrug. Was antwortest du darauf?
Das hört man immer wieder von den Leuten, wo wieder einen Grund suchen, nicht zu investieren, dass sie sagen, hey, da draußen ist alles Betrüger und so. Jeder versucht, das Beste aus seinem ja, Geschäftsleben zu machen. Und es gibt auch manchmal Firmen, die haben betrogen oder irgendwelche Banken, wo nicht koscher waren, aber das sind ja zum Glück die Ausnahmen, weil sonst hätten wir ganz andere Probleme. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, wirklich an dem System mitzumachen und daran teilzuhaben. System, das hört sich jetzt so negativ an, aber es ist nun mal ein komplexes Gebilde, wo man aber ganz einfach mitspielen kann oder mitmachen kann und auch mit daran verdienen kann. Und kurz gesagt, nicht verunsichern lassen, sondern da einfach dann mit dabei sein und schauen, wie kann man das für sich anwenden und wie kann man das für sich einsetzen.
Ja. Dann der nächste Punkt ist das mit der Liquidität. Jetzt stecke ich mein Geld in Aktien und jetzt passiert irgendwas in meinem Leben. Ich brauche das Geld schnell und jetzt kriege ich es nicht mehr raus.
Das stimmt doch gar nicht, weil ich könnte jetzt jederzeit hier hingehen und sagen, komm, bei meinem Auto, ich muss eine Inspektion machen. Ich habe irgendwie zu wenig auf meinem Tagesgeldkonto. Ich brauche jetzt, ja, sagen wir mal, 1.000 Euro, weil noch Reifen auch noch fällig sind. Habe ich nicht damit geplant, nicht damit gerechnet. Dann verkaufe ich halt irgendwelche 1.000 Euro an Aktien, wo ich sag, die sind eh gerade nicht so gut am Laufen. Und dann kann ich auch gleich da mal einen Teil rausziehen. Ich habe da volle Flexibilität. Als Immobilieninvestor, wenn ich ein Kapitalimmobilie habe, ich kann schlecht ein Fenster oder eine Türklinge oder einen Türknauf verkaufen, nur weil ich irgendwo 1.000 Euro rausziehen soll. Und das ist bei der Aktien, beim Aktienmarkt ist es wesentlich einfacher. Was viele Leute wahrscheinlich daran gerade denken, dass sie sagen, oh, wenn es jetzt aber gerade schlecht läuft, dann kann ich meinen Wert nicht rausziehen, weil dann würde ich ja Geld verlieren. Wenn es nicht gut läuft, ist ja gerade gut, wenn man dann einen Teil verkauft. Und wenn es anfängt, wieder besser zu laufen, dann soll man auch wieder investieren.
Aber der Einwand ist natürlich berechtigt, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wenn ich jetzt, ich investiere in eine Aktie, habe einen Preis bezahlt, jetzt muss ich das Geld rausholen, weil ich privat Probleme habe, jetzt habe ich einen Verlust gemacht. Den Verlust habe ich ja dann schon.
Der ist jetzt erstmal realisiert, das stimmt. Aber jetzt muss man ja unterscheiden, willst du komplett aufhören oder wirst du weiter dranbleiben? Weil vorher habe ich ja langfristig erwähnt, langfristig funktioniert das ja. Firmen sind ja darauf aus, mehr zu werden, mehr wert zu werden. Und wenn ich aber jetzt in der Krise sage, oh, das ist nichts für mich, ich habe Geld verloren, dann ist es so, wie wenn ich Autofahren sage, oh, ich kann hier nicht gerade auslaufen, da ist eine Umleitung, ich fahre jetzt wieder nach Hause, ich fahre jetzt nicht nach München, zu dir zum Interview, weil ich muss jetzt hier, komme jetzt nicht mehr weiter, anstatt die Umleitung zu fahren. So sollte man der Krise nicht aufhören und sagen, okay, jetzt hat es gerade nicht funktioniert, ich mache einfach nächste Woche oder nächsten Monat weiter. Mhm. Und dann wird man auch als Gewinner rausgehen, weil man einfach nicht aufgegeben hat.
Ja, macht Sinn. Also es ist im Endeffekt, kurzzeitig habe ich vielleicht mal den Verlust, aber ich kann ja weitermachen. Und es ist ja auch nur der Notfallplan. Man darf es ja nicht vergessen. Das ist ja wirklich nur, wenn ich wirklich das Geld jetzt einfach akut brauche, ja, dann kann ich es mir halt wieder rausziehen. Vielleicht habe ich den Verlust gemacht, aber wenn ich es wieder habe, kann ich es wieder reinstecken und kann wieder neu starten. Also insofern ist das Ganze ja auch vom Risiko her sehr begrenzt.
Da noch ein Einwand dazu. Man hat ja dann auch wahrscheinlich was falsch gemacht. Man hat zu wenig Cash auf der Seite, um solche Sachen auszugleichen. Man soll ja an der Börse Sachen in Geld investieren, was man jetzt akut nicht braucht. Ja. Wenn ich jeden Cent darüber überwiesen habe ins Depot und ich brauche dann irgendwas, dann habe ich das natürlich schon falsch gemacht. Ja. Ich muss meine 3.000, 4.000, 5.000 Euro auf Seite haben, um meine Waschmaschinen zu reparieren oder zu ersetzen oder Fernseher oder was auch immer. Dann muss ich das auch nie anfassen, das Depot. Dann kann das immer weiter arbeiten, auch in jeder Krise dann auch wieder sich neu orientieren.
Mhm. Ja, absolut sinnvoll. Kommen wir zum nächsten Punkt. 3 haben wir noch. Und zwar, gibt es nicht da irgendwie versteckte Kosten, versteckte Gebühren? Und am Ende ist das alles viel, viel teurer, als ich gedacht habe.
Die Kosten und Gebühren stehen ja bei deinem Depotanbieter klar erkenntlich, muss er ja ausweisen. Die einen machen es komplett transparent, die anderen machen es weniger transparent, aber sie müssen es ausweisen. Da kann man ganz genau vergleichen, die sind alle vergleichbar, es gibt Vergleichsportale und dann sieht man immer ganz genau, da kostet ein Aktientrade mindestens 2 Euro, aber immer 1% von deinem Umsatz. Steht ja klar, ist schwarz auf weiß da. Und dann gibt's keine versteckten Kosten an der Stelle.
Dann haben wir noch den Punkt Steuern. Also muss ich da nicht Steuern zahlen auf meine Gewinne und ist das vielleicht nicht auch unübersichtlich? Kann ich da was vergessen? Wie sieht's mit den Steuern aus?
Das beliebte Steuerthema in Deutschland. Wir haben aber hier sogar noch relativ gut in Deutschland, wenn wir Kapitalinvestoren sind. Weil man hat vor ein paar Jahren hat man den Pauschalsteuersatz ins Leben gerufen, wo wir 25% Abgeltungssteuer abführen auf Zinsen, Dividende und Kapitalerträge auf Aktien, Optionen, alles. Und dann kommt noch der Solidaritätszuschlag dazu und eventuell Kirchensteuer. Und dann kommt man unterm Strich auf 26,3%. Und mehr ist es nicht. Also sogar weniger, als wenn ich arbeiten gehen würde. Da wird ja mehr abgezogen durch die Progression. Und wenn man jetzt einen deutschen Broker nimmt, dann muss man seine Steuernummer mit angeben und der führt automatisch die Steuer für einen ab. Und wenn ich nur einen einzigen habe, dann muss ich das auch gar nicht mehr in der Steuererklärung erklären. Wenn ich mehrere habe, dann muss ich halt alles zusammenzählen am Ende des Jahres mit der Lohnsteuererklärung und dann Finanzamt sagen, ich habe auf der Bank so und so viel Gewinne gemacht, auf der Bank so und so viel Verluste und dann sagt die, okay, ich kriege noch was zurück oder nicht und das ist gar nicht so schwer. Aber genau solche Sachen habe ich auch in meinem Training, in meiner Akademie als ein einzelnes Modul, wo rein um die Steuern geht, auch mit erklärt, weil das einfach nicht so schwer ist und das eigentlich jeder selber machen kann.
Und man muss es auch echt nochmal betonen an der Stelle. Geld mit Arbeit verdienen, viel Steuer. Geld mit Kapitalerträgen verdienen, weniger Steuer. Ja. Also dieser Einwand ist nur bedingt richtig. Verständlich, ja. Aber er ist nur bedingt richtig.
Wenn ich jetzt als Ingenieur meine 100.000 verdiene, dann habe ich einen Steuersatz von über 40% und würde ich 100.000 an der Börse verdienen, dann habe ich einen Steuersatz von 26%. Und da ist ein Riesenunterschied.
Ja. Kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar, wir haben jetzt sehr, sehr viele Sachen genannt, die so ein bisschen, ja, ich will mein Geld behalten und ich will meine Zeit behalten. Aber ein wichtiger Punkt ist auch, ich möchte mein gutes Gewissen behalten. Ich möchte nicht Teil skrupelloser Machenschaften werden. Ich möchte nicht in Firmen investieren, die vielleicht sich nicht so verhalten, wie das mein Moral Verständnis für gut heißen würde.
Da kommen immer wieder so Aussagen, ja, ich möchte nicht an Ölfirmen investieren oder an Kriegsfirmen oder an Firmen, die Tierversuche machen. Ist ja völlig legitim. Man kann ja dann auch sagen, okay, ich informiere mich ein bisschen über die Firma. Es geht ja schnell mit dem Internet heutzutage. Übrigens haben wir mit ChatGPT auch sehr gute Recherche machen. Können wir auch mal vielleicht eine Folge drüber machen.
Gerne.
Ich kann sehr schnell herausfinden, was macht denn die Firma und wie ist denn die damit in Verbindung? Wenn ich sage, ich will nichts mit Krieg zu tun haben, dann kann ich da ganz schnell das herausfinden, ob die was damit zu tun haben oder nicht. Und dann kann ich auch sagen, okay, ich will nicht da investieren. Es gibt ja noch 3000 andere Firmen, wo ich investieren kann.
Also insofern, wenn ich sage, ich möchte wirklich ein gutes Gewissen haben, dann investiere ich halt in die Firmen, wo ich das gute Gewissen behalten kann, weil ich weiß, dass sie anständig wirtschaften, auch anständig vielleicht mit ihren Mitarbeitern umgehen, nachhaltig handeln und so weiter. Das ist ja, bleibt mir ja selber überlassen. Ich, ist ja keine Lotterie, sondern ich kann ja selbst entscheiden, in was ich investiere. Ne?
Genau.
Also, dann haben wir 10 Punkte durchgenommen. Das sind die 10 häufigsten, hast du gesagt, die Leute immer wieder haben, die sie davor zurückhält, an die Börse zu gehen. Ich finde, da sind sehr, sehr viele dabei, die man nachvollziehen kann im ersten Moment. Aber wir haben auch eben gerade gesehen, für alles gibt es da eine sehr, sehr einfache Lösung. Das heißt, für jeden, der jetzt hier zuhört und sagt, okay, ich habe jetzt verstanden, das, was ich bislang als Einwand oder Angst hatte, das ist ja gar nicht so. Ich möchte mich jetzt wirklich damit beschäftigen. Ich erkenne, dass ich damit mehr Geld verdienen kann, dass ich für mein Alter vorsorgen kann, dass ich vielleicht sogar meine Arbeitszeit reduzieren kann, wenn ich will. Für die ist Daniel der richtige Ansprechpartner. Ihr findet unter diesem Video einen Link, wo ihr Kontakt zu ihm aufnehmen könnt und euch näher informieren könnt. Daniel, an der Stelle, vielen Dank, dass du wieder da warst. Und schauen wir, was wir in der nächsten Folge besprechen. Wir hatten sehr, sehr viele gute Ideen schon.
Vielen Dank dir auch und denkt immer dran, Börse ist keine Raketenwissenschaft.